Ich bin Sabine Mehne, Autorin und schreibe seit Jahren über das Leben, die Liebe und den Tod. Herzlich willkommen zu meiner 9. Folge meines Podcastes Licht ohne Schatten, Ermutigung, Tod und Sterben in einem anderen Licht zu sehen. Wir haben jetzt 2 Monate Pause gehabt. Ich bin ehrlich gesagt selbst erschrocken, dass schon 2 Monate ins Land gegangen sind. Das kommt daher, weil ich oft ohne Raum und Zeit lebe. Aber jetzt kommt es auch daher, dass ich aufregende Dinge erleben durfte und ich einfach noch keine Ruhe und Kraft gefunden habe, weiter dran zu bleiben. Aber das gibt mir ja auch die Möglichkeit, zu erzählen oder nochmal zu erklären, dass es über meinen Podcast oder dass mein Podcast eben kein besonderes Markenzeichen hat, beziehungsweise das Markenzeichen von ihm ist, dass es eben kein Markenzeichen hat, sondern jede Folge ihrem eigenen Prinzip folgt und ich immer nur dann etwas in die Welt trage, wenn ich merke, jetzt muss es raus, jetzt ist die Zeit reif oder es formieren sich in mir Gedanken, die durch mich hindurch eben in die Welt gegeben werden wollen. Und heute ist es mal wieder soweit. Ja, wir haben jetzt mittlerweile schon fast Ende Oktober oder zweite Hälfte vom Oktober. Bald wird die Sommerzeit umgestellt. Wir kriegen unsere Stunde zurück und jetzt ist es doch schon mächtig dunkel wieder, wenn ich morgens so früh erwache oder abends auch früh zu Bett gehe. Aber das nur am Rande. Ich habe die große Freude gehabt und ja auch Aufregung gehabt, dass ich im September an zwei Abenden nach Hamburg per FaceTime zugeschaltet wurde. Da gab es eine sehr interessante Veranstaltung, den Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen. Und der Untertitel hieß Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Was ist das? Also Kampnagel ist ein internationales Kulturzentrum in Hamburg mit vielen verschiedenen Themen. Und sie haben jetzt schon zum zweiten Mal den Markt der Möglichkeiten angeboten. Das heißt, dass an 2 Abenden die Räume zur Verfügung stellen, dass 60 Experten und Expertinnen aus allen möglichen Gebieten für Gespräche zur Verfügung stehen. Man hat immer eine halbe Stunde Zeit. Der Gesprächspartner kann sich eben einbuchen, um live das Gespräch mit dem Gegenüber zu führen, nachdem es eine Übersicht gibt, wer alles welche Themen anbietet. Und die anderen Zuhörer von dem sogenannten Marktradio, die können auf der Bühne sich überlegen, in welche Kanäle sie reinhören können. Sie können switchen, wie es ihnen gerade gefällt. Und einige dieser Gespräche werden auch ausgewählt und dann in ein Archiv nach Berlin gegeben. Zur Begründerin dieses Formates, was auch schon in vielen anderen Ländern aufgeführt wurde. Und wer sich für weitere Details interessiert, kann gerne auf meiner Webseite www.licht-ohne-schatten.de nachgucken und die verschiedenen Links dann anschauen und sich weiter informieren. Genau, und warum erzähle ich das? Weil ich sehr berührt war und sehr ergriffen war über diese Gespräche, obwohl wir uns nur digital quasi zugeschaltet waren, wohl auch im Bild, waren es tolle Gespräche. Und es waren auch junge Leute. Und ich habe gemerkt, wie viel Bedarf daran ist, nicht nur Gespräche zu führen, sondern sich auch wirklich nachhaltig zu informieren und seine Fragen zu stellen. Und offensichtlich gibt es nach wie vor zu wenig Möglichkeiten für junge Leute, kritische oder tiefe Fragen über das Leben, das Sterben und den Tod zu stellen. Ja, das hat mich zutiefst erfüllt und 10 Tage später habe ich dann bin ich in Zürich gewesen. Da musste ich dann doch dann live hinfahren für eine Fernsehaufzeichnung vom Schweizer Fernsehen für die Sendung Sternstunden der Nacht. Und die wurde aufgezeichnet in einer wunderschönen Bar. Und das Thema der Sendung war, Moment, jetzt muss ich gerade noch mal schnell gucken, dass ich mich nicht, was war nach mir die Würmer? Sekunde. Ach, jetzt bin ich doch nicht so schnell. Genau, das Thema heißt Sternstunde der Nacht. Nach mir die Würmer, Tabu, Sterben und Tod. Und die beiden Moderatoren, Barbara Bleisch und Yves Bossard, die diskutierten eben mit uns. Es war der Kriminalbiologe und Spezialist für forensische Entomologie, Marc Benecke zu Gast, Martin Prein, ein Thanatologe und ehemaliger Bestatter, Alexandra Schiller, eine Sterbebegleiterin mit dem Sozialhund Mona, glaube ich, oder Lola hieß sie. Dann meine Wenigkeit, Peter Steiger, Intensivmediziner und Steffen Eichmüller, ein Palliativmediziner aus Bern. Es war also ein buntes, breites Spektrum und ich finde die Sendung, obwohl ich sie selbst noch nicht gesehen habe, sie wird heute Abend ausgestrahlt live im Schweizer Fernsehen, das kann ich nicht bekommen. Aber sie wird dann ab nächster Woche bei dem YouTube-Kanal von Sternstunden der Nacht zu sehen sein. Und auf meiner Website gibt es auch hierfür Informationen. Und ich finde die Sendung deshalb gut geeignet, weil sie schöne Erklärungen liefert und damit eben auch gerade für jüngere Leute Aufklärung im besten Sinne hat. Und was mich besonders berührt hat, dass ich mich gewagt habe, und der Moderator hat mich auch danach gefragt, mich als Sterbekünstlerin zu bezeichnen. Ich finde den Begriff toll. Ja, und der hat mich gefragt, was ich darunter verstehe. Und ja, ich bin eben Sterbekünstlerin, weil ich ein anderes Bild vom Tod und vom Sterben zeichnen möchte. Ich möchte dazu beitragen, dass wir die Vorstellungen und die ganzen festgefahrenen Bilder und vielleicht auch schreckliche oder schöne Erfahrungen, aber meistens sind es ja die schrecklichen Erfahrungen, die uns dann zu schrecklichen Bildern verhelfen, dass wir die hinterfragen und dass wir uns aufmachen, nach anderen Formulierungen und Weltvorstellungen zu suchen. Und ich plädiere ja dafür, dass der Tod auch eine gewisse Schönheit hat und dass ich eben für mich den Tod als oder das Sterben als meine letzte Reise ansehe. Und darüber handeln ja auch alle meine Folgen im Podcast. Und ja, ich möchte es nochmal betonen, also und alle ermutigen, vielleicht sich auch aufzumachen, mal den Begriff der Sterbekunst, der Sterbekünstlerin oder des Künstlers für sich auszuprobieren. Was könnte es bedeuten, unter dieser Prämisse über all diese Themen und natürlich über das eigene Sterben nachzudenken? Denn es ist ja nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. So gibt es diesen flotten Spruch. Oder es ist nie zu spät, seine Meinung geändert zu haben. Und Pim van Lommel sagte sogar immer auf seinen Vorträgen, wer seine Meinung nie geändert hat, hat nichts dazugelernt. Ich lasse es mal so stehen. Genau, und bei dieser Sendung hatte ich noch ein kurzes Gespräch von Marc Benecke, den ich nämlich dann am Tag drauf beim Frühstück im Hotel nochmal traf. Und ich habe ihm von dieser Vision meines Sterbens erzählt, die ich im letzten Podcast vorgelesen habe und die ich in meinem Buch Der große Abflug geschrieben habe, wo ich eben erzähle, wie ich mir das vorstellen könnte, in ein Tuch, in einen Baum gehängt zu werden. Und er konnte mir sofort sagen, dass in Papua-Neuguinea die Menschen solcherlei Rituale pflegen. Jetzt weiß ich also auch, wo diese Idee herkommt. Und das hat mich irgendwie beruhigt, dass ich das jetzt zuordnen konnte. Und diese Kultur, dieser Kulturkreis muss eben auch seine Verstorbenen dann möglichst schnell bestatten. Und der Vorteil, den es wohl hat, wenn die Verstorbenen so im Baum bleiben und irgendwann von ihren möglicherweise auch schon die Überreste frei gefuttert wurden von allem Ungeziefer und allen nützlichen Lebewesen, die dazu da sind, Ordnung zu schaffen, dient in Papua-Neuguinea dazu, dass die Überreste eben zurückgeholt werden und für die Feierlichkeiten dann nochmal, fürs Trauerritual nochmal quasi mitgenommen werden, um den Geist der Toten zu ehren. Und außerdem konnte ich erfahren, dass es Brauch ist, dass die Angehörigen auch tagelang beim Toten verweilen und ihn umarmen, küssen und beweinen, damit eben die Hinterbliebenen durch dieses Ritual um Vergebung ihrer Sünden, welches sie im Laufe ihres Lebens an dem Toten begangen haben, quasi vergeben können. Interessante Gedanken. Und es hat mich wieder bestätigt, man soll auch hier bei uns in Deutschland mutig sein, eigene Gedanken oder möglicherweise auch Bräuche von anderen Kulturen mal näher zu betrachten und sich zu überlegen, ob vielleicht doch auch für einen selber da was Sinnvolles dabei wäre. Es gibt auch die Himmelsbestattung. Alleine der Begriff ist ja schon toll. Wo eben der Leichnam quasi den Geiern in den Himmel geworfen wird oder die Geier den Leichnam mit in den Himmel tragen, beziehungsweise ihn eben sauber verwerten, damit eben dann die Seele in den Himmel aufsteigen kann. Ja. Und mein eigentliches Thema für meine Podcast-Folge heute knüpft aber noch mal ein bisschen an die Folge vom letzten Mal, also das Thema des Freigebens auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite möchte ich mal dieses Thema versuchen. Eine Freundin von mir, mit der ich seit längerer Zeit jetzt schon im Gespräch bin, die sagte mir kürzlich, dass sie überrascht ist und eigentlich nur zwei Menschen in ihrem Leben bisher kennengelernt hat, die so klar und ruhig und besonnen über ihr eigenes Ende sprechen und leben können. Und sie hat gesagt, dass sie mich da auch total für bewundert und sie hat mich gefragt, wie habe ich das denn eigentlich hingekriegt? Und da dämmerte mir dann, ja, wie habe ich das hingekriegt? Ich glaube, meine Geschichte war natürlich auch eine sehr strenge Schulung, denn nichts prägt den Menschen so sehr wie körperliches Leid und in die Enge getrieben zu werden. Wir sind dann eben aufgefordert, wirklich zu gucken, wo sind unsere Ressourcen. Und ich glaube, eine meiner Ressourcen war, dass ich einfach es nicht übers Herz bringe, zu klagen. Ich kann das irgendwie einfach nicht. Also es muss schon viel passieren, dass ich mal jammer oder klage. Und es überwiegt tatsächlich sogar mittlerweile die Dankbarkeit und selbst in den schlimmsten Phasen meiner Erkrankung erinnere ich mich, dass ich wenig geflucht oder geklagt habe. Ich habe geweint, ich habe gestöhnt, ich habe auch manchmal sehr gejammert. Aber ich habe, glaube ich, selten so geklagt und so, ist das Leben schlimm. Und dann sagte diese Freundin, weißt du, eigentlich müsstest du mal einen Podcast machen, eine Folge machen, wie Mütter auch mit Krankheit und Sterben und Tod umgehen können, weil sie das für so wichtig hält. Und das will ich heute mal versuchen. Denn warum habe ich nicht geklagt, liegt ja auch daran, dass ich einfach es in meinem Verständnis als Mutter von drei kleinen Kindern es nicht übers Herz gebracht hätte, gegenüber den Kindern zu jammern. Ich habe es einfach als meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit verstanden, so oft es mir möglich ist, den Kindern auch zu zeigen oder die Facetten des Lebens zu zeigen, wo ich mich bemühe, geduldig zu sein, tapfer zu sein, durchzuhalten und das, was eben ist, anzunehmen und trotzdem mit Liebe und größtmöglichster Geduld auch mit den Kindern umzugehen. Und das habe ich so gut gelernt, dass ich irgendwann und auch jetzt natürlich immer öfters diese Ebenen so gut wechseln kann. Also ich kann total schnell switchen. Und ich vergleiche dieses Switchen gerne mit einem, wenn man gut tanzen kann und gut wechseln kann von einer Figur in die andere, wenn man nicht mehr nachdenken muss, sondern wenn man das einfach so wechselt, wie es jetzt gerade dran ist. Und dieses Switchen hat wirklich große Vorteile, weil es hilft, mit einer größeren Bewusstheit zu leben und eben gerade in Bezug zu Kindern mit dieser verdammten Aufgabe, die man als kranke und möglicherweise auch sterbende Mutter hat, den Kindern vorzuleben, dass auch das möglich ist und den Kindern aber trotzdem ihr Grundbedürfnis nach Bindung und Geborgenheit nicht komplett zu versauern oder zu versauen oder zu vermiesen. Ich nehme jetzt mal extra so Alltagsworte. Denn natürlich habe ich auch geheult und auch gebrochen und mir war oft ganz schrecklich und ich habe auch oftmals aus lauter Erschöpfung und Verzweiflung gebrüllt. Und dann habe ich immer die Gesichter meiner Kinder gesehen. Und die Gesichtsausdrücke von den Kindern, die waren mir ein solches Mahnmal, dass ich mir jedes Mal geschworen habe, du musst das anders hinkriegen. Und wenn du ausrastest, dann musst du dich bei den Kindern entschuldigen und ihnen erklären, warum es passiert ist. Und so möchte ich an dieser Stelle eben meine Ermutigung für alle aussprechen, zu gucken, auf welcher Ebene meines Lebens will ich jetzt bewusst aktiv sein? Will ich bestimmte Dinge jetzt leben oder eben auch lassen und sie einfach zur Seite stellen, sie verdrängen, sie ignorieren, sie jetzt nicht in meinen Fokus nehmen, sondern sie einfach auf einer anderen Ebene einen Moment weiterleben. Und das ist möglich und es ist vielleicht vergleichbar auch mit dem Erlernen eines Musikinstrumentes, denn da kennen wir ja alle die Geschichte, wenn man verspielt sich immer wieder an einer Stelle, wenn man ein Stück einmal mit Fehler geübt hat und wenn man den Fehler nicht irgendwann mal ausmerzt, dann leistet er einem lange Gesellschaft. Und dieses Ausmerzen ist eben nur möglich, wenn ich ganz bewusst in diesen Fehler reingehe und versuche, ihn zu transformieren. Also da kennen wir das alle. Und ich kann nur raten und empfehlen, zu üben und es bewusst zu machen. Und viele kleine Schritte, die am Anfang so schwer kommen, die gehen dann plötzlich ganz von selber. Deswegen ist ja auch das Reflektieren immer wieder so wichtig. Immer wieder gucken, prüfen, was mache ich da, was tue ich da, bin ich auf dem richtigen Weg, wie fühle ich mich, wie fühlen sich die anderen. Und immer mal ein Päuschen einlegen, mal still werden, Klappe halten und nachdenken, zur Ruhe kommen und spüren, was fühle ich denn da. Und als letzten Teil von diesem Podcast habe ich jetzt noch eine schöne Neuerung. Ich will zum ersten Mal ein kleines Interview einspielen. Das hat sich jetzt spontan ergeben, dass ich Besuch hatte von Claudia Kardinal aus Hamburg. Das ist eine Sterbeamme, die auch eine Sterbeammenakademie gegründet hat und auch andere Menschen ausbildet zur Sterbeamme. Und wir haben uns unterhalten und ich habe ihr zu diesem Thema mit den Müttern Fragen gestellt. Bevor ich aber das Interview jetzt einspiele, möchte ich noch kurz sagen, in meinem Buch Ich sterbe, wie ich will, habe ich über die Sterbeammen auch kurz geschrieben, und zwar unter dem Kapitel für die Vorsorge ohne Familie. Also wenn jemand niemanden hat, der ihm hilft, dann kann er sich eben Unterstützung bei einer Sterbeamme holen. Und im Kapitel unter den praktischen Überlegungen auf der Seite 162 erzähle ich, was Sterbeammen machen. Und in vielen Städten gibt es also jetzt schon ausgebildete Sterbeammen. Und wer mehr dazu wissen will, findet das auch auf meiner Webseite, beziehungsweise einfach Claudia Kardinal Sterbeamme bei Google eingeben. Dann finden Sie alle weiteren Informationen. Also die Sterbeamme ist eben ausgebildet und auch besonders durch ihre Lebensgeschichte und ihre Persönlichkeit dazu befähigt, den Umgang mit Menschen in Lebenskrisen generell und in tiefgreifenden Umbrüchen, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung oder eine andere Erkrankung, zu begleiten. Und sie Sterbeamme unterstützen eben Sterbende mit ihren Fragen und ihren Ängsten. Und auch die Angehörigen, Claudia Kardinal nennt sie die Zugehörigen, versucht sie eben bewusst in diese Prozesse einzubinden, damit eben der Prozess gestaltet werden kann und nicht einfach nur über sich zu ergehen ist. Und ihre Wirkungsstätten sind private Haushalte, Krankenhäuser, Pflegeheime, Palliativzentren und Hospize. Und Sterbeamme haben auch meistens ein sehr großes Netzwerk. Sie können also in schwierigen Lagen für die betroffenen Personen auch noch andere Experten hinzuholen oder sie dahin weiterleiten. Also, es gibt wirklich viele schöne Möglichkeiten. Und ich finde auch den Begriff der Sterbeamme ebenso schön, weil Hebammen haben wir für den Anfang des Lebens und Sterbeammen haben wir für das Ende des Lebens. Und jetzt wünsche ich gute Unterhaltung mit unserem Gespräch bei mir am Wohnzimmertisch. Ja, liebe Claudia, du bist jetzt heute bei mir zu Besuch und ich habe die große Ehre, dich gegenüber sitzen zu haben. Und ich wollte dich ein paar Fragen noch fragen, weil du ja viel Erfahrung als Sterbeamme hast. Und die möchte ich einfach noch mit einfangen.
Ja.
Und ich möchte in dieser Podcast-Folge eben darüber erzählen, wie das ist, wenn Mütter gehen. Und meinen Part spreche ich dann noch später, aber dich wollte ich jetzt fragen, kannst du mir sagen, aus deiner Erfahrung heraus, was vielleicht so drei wichtige Sachen sind, die Mütter, die sterben müssen, dürfen, sollen, können, was sie üben oder beherzigen sollten, könnten, müssten, dürfen, wenn sie noch kleinere Kinder haben? Was fällt dir dazu ein?
Ich nehme ein kleines Beispiel dafür. Ich habe einen Mann begleitet, den kannte ich gar nicht. Ich habe einen Hausbesuch gemacht, der war 78 Jahre alt, also keine Mutter, aber ein Vater und Großvater. Und ich saß bei ihm am Bett und habe ihn gefragt, was fürchten Sie in der Zukunft? Und er hat gesagt, ich will meine Enkel aufwachsen sehen, sagte er mit ganz klarer Stimme und so weiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was? Ich bin jetzt 59 Jahre alt. Und meine Oma starb, da war ich 24. Und meine Oma ist mir so nahe. Wenn die jetzt zur Tür reinkommen würde, es würde mich nicht wundern. Und wissen Sie was, was meine Oma kann, das können Sie auch. Und das würde ich, glaube ich, Müttern auf jeden Fall empfehlen, wo ich sagen würde, ja, Menschenskinder, wenn ich eines Tages hinter diese große Tür gegangen bin, die frei von materieller Welt ist, ja, dann bin ich doch trotzdem vielleicht dir, ob ich dann noch als Mutter gelte von dir, aber ich bin dir doch total verbunden. Ich bin dir absolut verbunden. Ich nenne das oftmals ein bisschen flapsig, und ich bin oft flapsig, dass ich sage, nur tot sein reicht nicht, um nicht mehr Mutter zu sein. Und dann wäre das doch eigentlich sehr schön, wenn man den Kindern eine Form von vorm Sterben, eine Form von Erinnerungskiste zusammenstellt. Und wenn man mehr als ein Kind hat, dann sind das Kisten oder Kästen, die der Persönlichkeit des Kindes spezifisch gepackt werden können. Das eine Kind braucht vielleicht ein blaues Band, das andere Kind braucht vielleicht den silbernen Löffel, das andere braucht vielleicht den hölzernen Löffel.
Okay.
Und das heißt, eine ganz individuelle Abschiedsgestaltung zu sagen, daran wirst du mich kriegen. Und möglicherweise würde ich, glaube ich, auch den Müttern das Märchen in die Hand geben von Aschenputtel. Was hat Aschenputtel gemacht? Die hat einen Baum gepflanzt und ist täglich zum Grab der Mutter gegangen. Und hat, also es hieß ja im Märchen, dass sie täglich geweint hat, aber die hat Wünsche gehabt. Und die hat, war das nicht mit rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich? Genau. Wie wäre das, wenn die, wenn man den Kindern auch vielleicht eine Möglichkeit gibt zu sagen, guck mal, das kann sein, dass das an diesem Fenster ist, wo du dich hinsetzt. Du musst vielleicht gar nicht zum Friedhof. Für die anderen müssen auf den Friedhof gehen. Die Dritten könnten sagen, hier hast du eine schöne Kerze, wenn du die anmachst und an mich denkst. Wer weiß, was passiert. Ich glaube, das ist das, was ich auf jeden Fall Müttern sagen würde. Und vor allem ist es so, dass ich ja weiß, dass Menschen, die im Abschied sind, die kränker werden, die haben mehr Zeit für sich alleine. Und in der Regel ist das die Zeit, in der sind Tür und Tor geöffnet, dass die Gedankendrehereien anfangen. Und die Gedanken drehen sich im Kreise und das ist die Zeit des Grübelns. Und in dem Moment, in dem, ich weiß ganz genau aus meiner Arbeit, wenn jemand weiter denken kann, kann auch jemand weiter handeln. Das heißt, wenn die aus dem Grübeln raus sind, dann sind die dabei, ihren Abschied zu gestalten und nicht nur zu verwalten. Und das, glaube ich, halte ich für unheimlich wichtig.
Dankeschön. Also das ist jetzt auf der Handlungsebene ganz konkret etwas zu tun. Ja. Aber ich dachte jetzt eigentlich auch noch auf die Verhaltensebene. Also meine Idee war auch mit der Frage verknüpft, also ich kann als Mutter unmöglich immer alles auch zeigen, wenn die Kinder noch sehr klein sind. Also ich muss auch mich entscheiden, bewusst entscheiden, wie zeige ich mich meinem Kind? Welches Gesicht lege ich auf? Ich finde, man kann Kindern nicht alles zeigen. Man muss sie auch in Schutz nehmen. Würdest du das auch aus deiner Erfahrung für essentiell halten oder bin ich da zu dogmatisch?
Nee, ich glaube, da bist du gar nicht dogmatisch, aber ich glaube, das machen wir sowieso automatisch.
Ah, okay. Aber wenn wir es bewusst machen, ist es doch ein Unterschied, wie wenn wir es intuitiv machen?
Ich zweifle an, ob wir das hinkriegen.
Ah, okay.
Ob wir das so richtig hinkriegen, weil das würde bedeuten, dass ich mich ein Stückchen kontrollieren und verstellen müsste.
Aus Liebe zu dem Kind, ja.
Aus Liebe zum Kind.
Das meine ich aber auch.
Aus Liebe zum Kind würde ich zum Beispiel auch nicht bestimmte Bücher, die würde ich auch nicht liegen lassen. Unabhängig davon, ob ich krank oder nicht krank bin. Und ich glaube, das andere, wenn wir krank sind, das machen wir automatisch. Und gleichzeitig eine Sache weiß ich auch. Meine Kinder kennen mich ja vom ersten Tag ihres Lebens an. Ich kann denen gar nichts vormachen. So wie die mir nichts vormachen können. So wie ich gucke die an und sage, du hast eine Falte auf der Stirn, was ist los?
Ja.
Und das ist das, weshalb ich glaube, die Authentizität ist, glaube ich, ganz wichtig. Im Wissen, dass wir unsere Kinder nicht bewahren können. Und wenn es mir richtig so schlecht geht, dass ich das nicht zeigen möchte, dann muss ich für mich alleine sein. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich dann wieder aus meinem gewählten Nest herauskomme, dann werde ich wahrscheinlich sagen, geht schon wieder. Und nicht ja, das in der Klarheit.
Das stimmt. Also sobald es einem wieder besser geht, kann man ja auch sofort wieder lachen, wenn man krank ist. Ja, daran erinnere ich mich auch. Das ging, da fühlte ich mich wirklich wie die Kinder. Die Kinder leiden und wenn es vorbei ist, lachen sie und hüpfen. Ich meine aber noch was anderes. Guck mal, wenn wir ins Theater gehen oder wenn wir irgendwas Besonderes vorhaben, überlegen wir uns ja auch, was wir anziehen oder welchen Hut oder welche Farbe. Also welche Umhüllung wir uns geben. Und ich meine jetzt, dass ich mich als Mutter, wenn ich bewusst bin, dass mein Kind vielleicht bestimmte Dinge braucht jetzt, dass ich mich dann ganz bewusst dem zuwenden kann und kann mir auch ein entsprechendes Kostüm vielleicht sinnbildlich zurechtlegen, dass ich jetzt eben quasi, ich stehe auf aus meinem Bett, sagen wir mal Krankenbett oder vom Sofa und ich entscheide mich jetzt für eine Stunde mit meinem Kind und lege mir für diese Stunde ein besonderes Kostüm zu, um das Bedürfnis meines Kindes in den Vordergrund zu stellen. Glaubst du wirklich, dass das so unauthentisch ist und dass das Kind das trotzdem merkt?
Aber guck mal, auch da glaube ich, dass wir das unabhängig davon, ob wir krank oder so gesund sind, sowieso machen. Wenn du dich ein bisschen mit den Kindern, mit Kindern und Entwicklung von Kindern beschäftigst, Dann weißt du doch, dass du Zeit investieren musst. Ich habe heute im Zug, das fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr freundlich, sehr nett und freundlich, wie so Mütter mit kleinen Kindern. Ich saß in so einem Teil der Waggons. Und wie so Mütter mit liebevollen Stimmen kleine Fingerspielchen gemacht haben und so weiter. Das ist vergleichbar, dass die sagen, das braucht jetzt mein Kind und das gebe ich denen jetzt.
Ja.
So wie wir wahrscheinlich, wenn wir krank sind oder ein Problem haben, wo wenn wir damit offen umgehen und das unseren Kindern auch mitteilen wollen, dann werden wir auch eine Sprache wählen, die das Kind versteht.
Aber das tun natürlich nur bewusste Mütter. Also ich kenne auch genug Szenen, wenn ich durch die Stadt gehe oder ging oder jetzt fahre, wo ich hinter Müttern mit Kindern hergehe, wo die Mütter einen furchtbaren Ton am Leib haben, wo die ihr Kind in den Senkel stellen. Und ich erinnere mich an eine Situation, da hat eine Mutter ihr Kind sowas von runtergeputzt, der war schon so 12, 13. Der Sohn ist dann stinksauer weitergegangen und hat seine Mutter stehen lassen. Und dann bin ich zu der Mutter gegangen und habe gesagt, entschuldigen Sie, ich bin gerade hinter Ihnen gelaufen. Ich habe das gehört und mitgefühlt. Und ich wollte Ihnen nur sagen, ich kann Ihren Sohn verstehen, ich kann aber auch Sie verstehen. Und ich wollte Sie einfach ermutigen, wenn er jetzt seine Zeit lang gestanden hat, gehen Sie doch dann wieder zu ihm und sagen Sie ihm, es tut Ihnen leid. Oder bedanken Sie sich, dass er auch seines Weges gegangen ist und sich distanziert hat. Und da hat die mich angeguckt mit so riesen Augen und hat fast geweint vor Dankbarkeit. Also diese Mütter gibt's ja leider auch. Und ich war phasenweise auch so eine Mutter, wo ich aus lauter Erschöpfung dann doch auch gebrüllt habe, weil ich einfach so alle war. Und das meine ich,
genau,
dass wir üben, dass wir üben müssen, bevor wir brüllen, wir sind die Erwachsenen. Auch wenn wir krank sind, haben wir trotzdem die Verantwortung, das zu lernen. Ist das zu viel verlangt von einer kranken Mutter?
Ich glaube, da hätte ich auch eine Idee. Ich habe meinen Kindern, als die Eltern geworden sind, habe ich denen gesagt, und eine Sache, bitte, behaltet sie euch. Es wird Situationen geben, wo du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Das schwöre ich dir. Bevor du dein Kind haust, nimmst du bitte den Toaster und schmeißt ihn an die Wand. Ich kaufe dir einen neuen. Und ich glaube, das ist etwas, was man Müttern, die dann krank sind, auch sagen sollte. Zu sagen, so, das hat nichts mit dem zu tun, dass du irgendwie eine schlechte Mutter wärst, wenn du ausrastest, wenn du vor den Kindern, wie heißt es immer so schön, der Rat an Mütter heißt immer, nicht vor den Kindern weinen. Ja, und ich rede von Authentizität. Wenn dir nach Weinen ist, dann wein doch bitte vor deinen Kindern, weil die sehen es dir sowieso an.
Ja, oder sag, entschuldige, ich muss jetzt für mich sein und ich muss jetzt mal kurz in mein Zimmer gehen, weil ich weinen muss. Du kannst mitkommen oder such dir ein sicheres Plätzchen. So rum.
Und oder dass es eben halt die Mutter sagt, ich muss mich jetzt mal zurückziehen. Lass mich mal eine halbe Stunde. Ja, und dann komme ich wieder.
Ja.
Dann komme ich wieder, aber lass mich ganz kleines bisschen in meiner eigenen Blase drin sein.
Ja.
Und wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder sowas, dass wir vielleicht als Erwachsene hinterher den Mut haben sollten, zu sagen, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Das tut mir leid. Ja, was können wir tun, damit es nicht wieder passiert? Das ist etwas, was ich, könnte man natürlich auch wieder sagen, das geht den bewussten Müttern zu. Aber wollen wir hoffen, dass wir mehr bewusste Mütter haben. Ne?
Ja, danke. Das sind schöne Gedanken, die du mir hier noch schenkst, weil ich denke so oft über die Kinder nach. Und es ist ja normal, dass Mütter krank sind und auch sterben oder Väter oder Tanten und was. Aber
dieses weißt du, was Bewusste. Ich manchmal denke? Ich glaube, es geht auch um Bewusstsein und es geht auch darum, vielleicht zu sagen, wann ist der Zeitpunkt für Liebeserklärung?
Was meinst du damit?
Sag das mal. Ich meine damit, ein Abschied, es kann sein, dass ein Abschied gestaltet ist. Und ich habe gerade eine Begleitung gemacht von einer Mutter und dem ganzen Familiensystem drumherum. Die Kinder sind so jugendlich, jung erwachsen. Und ich habe mit der Mutter viel darüber gesprochen, wo sie gesagt hat, das liegt noch an, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Die Abschiedskisten, was ich vorhin erzählt habe, müssen gemacht werden. Und dann ging es rapide, und schnell eigentlich, das Ganze. Und dann weiß ich noch, dass ich beim vorletzten Gespräch mit ihr gesagt habe, schau mal, jetzt steht doch, sieht danach aus, dass alles auf der Wegweiser steht auf Abschied. Die Ampel ist schon fast grün. Und ich glaube, spätestens jetzt ist der Zeitpunkt für Liebeserklärung. Mach mal.
Also wir sollten auch öfters unseren Kindern, aber nicht aufgesetzt, gekünstelt, übertrieben und so, sondern wirklich ganz aus tiefstem Herzen sagen, wie lieb wir sie haben.
Ja. Und wie dankbar wir sind. Und wofür wir dankbar sind. Und am besten noch irgendwas in der Richtung, dass man sagen kann, eine ganz individuelle Eigenart.
Damit was man besonders geschätzt hat an seinem Kind. Ja.
Und damit man nicht jedem Kind, wie oft heißt es dann, ich habe dich lieb, das weißt du doch.
Ja, das
Nein,
reicht
das wissen
nicht.
Wir nicht. Wir wissen es nicht, sondern es geht, glaube ich, tatsächlich darum zu sagen, Menschenskinder, und weißt du was, du hast so eine furchtbare Klaue, aber jedes Mal, wenn ich die sehe, schmelze ich weg. Sowas.
Ach, das ist ja wundervoll. Ja.
Oder wenn du das Besteck in die Hand nimmst und ich sehe deinen ganz besonderen, das ist eine ganz besondere Eigenart, wie du den Finger bewegst oder sowas. Sowas Individuelles.
Ja. Zu sagen, also du könntest, man kann sogar auch sagen, ich habe deine Schlampigkeit so geliebt, obwohl ich sie auch so
auf die Nerven
gegangen ist. Ja.
Und ich werde wahrscheinlich in 500 Jahren werden wir uns köstlich der Kringeln drüber und nur noch lachen. Weil das ist letztendlich nicht wichtig. Wichtiger ist das andere. Das würde ich auf jeden Fall machen.
Dankeschön. Und jetzt schenk mir noch eine persönliche Weisheit aus deinem Leben. Was ist dir im Umgang mit Sterben, Tod, Leben und Liebe das Wichtigste?
Das Wichtigste, ich glaube, das Wichtigste ist mir das, dass ich so bei uns in der Gesellschaft so erschüttert bin, dass wir am letzten Atemzug aufhören zu denken. Wir denken nicht über den letzten Atemzug hinaus und nicht über den ersten. Und ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, wenn wir nämlich über den letzten hinausdenken würden, dann wäre nämlich die Frage, dass wir vielleicht ein geistiges Weltbild hätten. Und dann müsste sich meiner Ansicht nach jede Sterbe- und jede Trauerkultur revolutionieren. Aber das tut sie nicht. Das heißt, ich habe uns im Verdacht, dass dieses Gerede von Seele einfach nur ein Gerede ist, aber nicht.
Wir meinen es nicht wirklich.
Und das ist das, was mich am meisten erschüttert. Aber deswegen sage ich ja auch den Satz, nur tot sein reicht nicht, um nicht mehr Mutter zu sein. Was denn, wenn du deine Mutter, was wäre eigentlich, wenn ich meiner verstorbenen Mutter noch einen Kuchen backen kann? Ich habe mit einer jungen Frau gesessen, mitten in Hamburg. Ich hatte die Oma begleitet von der jungen Frau. Die Frau war vielleicht 22, das war der Todestag der Oma und ich war mit ihr Kaffee trinken. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, weißt du was, wenn wir jetzt hier schon zu dritt sitzen, deine Oma, du und ich. Dann müssen, kommen wir doch nicht drum ran, dann müssen wir doch einen Cognac bestellen. Und dann haben wir einen Cognac bestellt, also zwei Kaffee, einen Cognac, es war heller Tag. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, wir haben das Gespräch gehabt. Und dann habe ich, als wir fertig waren, habe ich zu der Frau, zur jungen Frau gesagt, naja, also so, ich weiß, gibt es diesen schönen serbischen Brauch, wenn Alkohol getrunken wird, der erste Schluck, der kommt immer auf den Fußboden für die Toten, immer. Ist doch eine schöne echt? Idee. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, guck mal, das muss jetzt auch passieren. Mhm. Und die junge Frau guckte sich rechts und links um und sagte, das machst aber du jetzt. Dann habe ich den Cognac-Schwenker genommen und habe ihn so richtig mit Schmackes. Ich habe einmal gesagt, einmal dran riechen, bitte. Ja. Einmal du, einmal ich und der Rest watch auf dem Fußboden. Und das war, da kann man natürlich sagen, die Psychologie würde sagen, ist symbolisch. Mhm. Und ich würde sagen, hat es geschmeckt? Mhm. Ja?
Prost. Ja, Prost. Sehr schön. Sagen.
Und ich möchte gerne mich selber beim Wort nehmen.
Ja. Also was sollen wir dann, wenn du gegangen bist, was sollen dann deine Kinder? Sollen die für dich den Cognac ausschütten oder was hast du?
Ich glaube,
weil bei mir wäre der Cognac jetzt nicht das Richtige, weil ich ja nie in meinem Leben sowas getrunken habe.
Guck mal, das ist so schön.
Das ist nur ein Symbol.
Das ist in dem Fall, bei der Frau war das Cognac.
Okay.
Bei mir wäre das ein Glas Rotwein. Bei dir wäre das vielleicht ein Stück Schokolade.
Ja, oder... Oder mein Süppchen.
Oder dein Süppchen.
Oder gestrickt. Wer strickt, denkt an mich.
Ja, guck mal, fast jede Kultur der Welt, nur wir nicht. Jede Kultur der Welt hat gesagt, wohin verschwindet der Duft und wohin verschwindet der Klang.
Ja, und weißt du, kennst du vom Erich Kästner dieses schöne kurze Gedicht? Wer nicht geboren ist, sitzt im All auf einem Baum und lacht.
Ja.
Ich wurde seinerzeit als Kind geboren, ehe ich's gedacht. Also das könnte man ja auch weiterdenken, dass nicht nur die Nichtgeborenen, sondern die eben jetzt Gestorbenen, die sitzen dann auch da im All und lachen. Ich finde das auch schön.
Das finde ich einen ganz schönen Gedanken.
Also dann sollten, bei mir können die Leute ja immer, wenn sie an einem Baum vorbeigehen, denken, da sitze ich jetzt und lache.
Genau. Und ich würde wahrscheinlich eines Tages, was dich angeht, werde ich wahrscheinlich eines Tages sagen, tja, Sabine, nun bist du die Schwerkraft los.
Und das ist ja wundervoll.
Ja, das ist
das. Wenn man die Schwerkraft los
ist. Das ist unter Umständen wundervoll.
Ja.
Ne? Das ist ja genau der Punkt. Was würde passieren, wenn wir tatsächlich nur die Schwerkraft los sind? Und dann, was passiert dann? Ne? Und dann würde ich wahrscheinlich dir ein... Deswegen ist es so schön, wenn wir herausfinden, was jemand mag. Mm. Welchen Duft.
Welchen Duft, ja.
Welche Musik. Mm.
Also sollten wir jetzt Sachensucher werden.
Ich glaube schon.
Egal, ob Mütter sterben, egal, wer stirbt. Das Leben heißt, der Tod darf jederzeit kommen. Also guckt schon mal, was wäre für jeden Menschen, den ihr liebt, ein Ding, wo du dran erinnert wirst.
Ja.
Dankeschön. Wunderbar. Ich danke dir. Ja, der Spruch, nur tot sein reicht nicht, um nicht mehr Mutter zu sein. Den habe ich tatsächlich noch nie gehört und er gefällt mir sehr. Da kann ich noch ein bisschen drüber nachdenken, beziehungsweise ich leite nochmal zu der Frage des Freigebens. Des Freigebens über, was ich ja in der Folge 7 besprochen habe und was ich für so wichtig halte. Also für mich bedeutet das, dass eben nicht nur die Zugehörigen, die Liebsten einen im Herzen freigeben sollten, sondern dass der geht, es eben auch vielleicht tun muss und vielleicht viel früher schon damit beginnen sollte, als erst beim letzten Atemzug. Ja, und das mit den Lippenbekenntnissen. Wann ist der Zeitpunkt für Liebeserklärungen? Auch das ist ein Gedanke, den ich mir mitnehme. Aber da komme ich auch dann wieder an meine heißgeliebte Stille, weil ich glaube, dass wir viel mehr auch transportieren, wenn wir nicht sprechen. Also da komme ich wieder zu meiner Überzeugung, dass die Liebe über die Augen fließt. Guckt euch mal öfters an und haltet die Klappe. Ich glaube, das habe ich in irgendeiner Folge auch schon gesagt. Und das ist ja auch das Thema mit den Masken und den Gesichtswindeln. Also wir sehen den Mund nicht mehr, klar, aber wir können umso tiefer in die Augen schauen. Und die Lippenbekenntnisse können wir ja mal aussetzen. Wäre ja auch keine schlechte Strategie für weitere Corona-Zeiten, die auf uns zurollen. Ja, zum Schluss möchte ich noch eine Sache kurz erklären. Ich wurde jetzt mehrfach gesagt, oh Sabine, deine Stimme klingt wieder freier, voller. Wir können gar nicht glauben, dass es dir manchmal so schlecht geht. Ja, das beobachte ich auch mit großer Freude und es liegt daran, dass ich glaube, seit April oder Mai bin ich jetzt auf das medizinische Cannabis eingestellt mit 25% THC. Und am Anfang hat mich das total müde gemacht und schläfrig und so wurstig, was in der Zeit, da war dann gerade die Hochzeit vom Lockdown. Da durfte man ja eh nichts anderes machen als einfach nur liegen. Da kam mir das ganz zu Pass. Und mittlerweile bin ich so gut eingestellt, dass ich die Schmerzen nicht mehr so doll in dieser Heftigkeit spüre, sondern sie sind natürlich nicht weg. Sie sind einfach gedämpft, aber dadurch kann ich natürlich etwas freier damit umgehen. Und für jemanden, der nie in seinem Leben geraucht und gekifft hat, muss ich sagen, ist doch dieses, was das THC hat in der richtigen Dosierung, es macht einen so ein bisschen entspannter, friedlicher, freundlicher. Das ist doch eine irre gute Wirkung, das muss ich sagen. Und ich kann nur mich dafür aussprechen, dass dieser Wirkstoff, ich nehme das Vertanikal, das ist ein Medikament, was, glaube ich, auch in Deutschland hergestellt wird und was von den Krankenkassen bezahlt wird. Meine bezahlt das jetzt auch für mich. Ich gehe ja nicht mehr zum Arzt, also ich spare ja viele, viele teure Untersuchungen. Aber dieses Präparat nehme ich doch noch gerne als Gabe an. Es ist ein toller Wirkstoff. Es muss eben verordnet werden. Die Ärzte müssen einen Gutachten ausstellen, die Krankenkasse muss es bewilligen. Das schenkt mir eben doch noch auch wieder eine kräftigere Stimme, mehr Ruhe, mehr Zuversicht und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Also liebe Menschen, die meinen Podcast hören, nur tot sein reicht nicht, um nicht mehr Mutter zu sein. Ein bisschen kiffen auf medizinische Form am Lebensende hilft total, um noch lebendig zu sein und eine gute Mutter zu sein. In diesem Sinne, ich wünsche einen schönen Herbst und wünsche weiterhin keine Verzagtheit, sondern immer wieder den Mut zu gucken, wo können wir gestalten, wo können wir noch Mensch sein. In diesem Sinne, bleiben Sie mutig. Wir sehen uns wieder, so oder so. Tschüss.